Port Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Wir haben eine gewisse Ergebniskonstanz jetzt erreicht, dann auch in der zweiten Halbzeit eine Leistungskonstanz und deshalb zeigt die Kurve ganz klar nach oben.
Das war Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, kurz, knackig und mit Berliner Schnauze, wa? Dazu kommen wir aber gleich zum Spiel des VfB Stuttgart in Augsburg zum Schwabenduell. Ich begrüße wie immer my brother from a different mother, Christian Pavlic, hier neben mir in der Kabine. Christian, grüß dich.
Hallo Philipp, grüß dich und grüße natürlich auch an euch da draußen. Ja, wir haben ein buntes Programm. Wir sprechen, wie gerade schon angesprochen, natürlich über dieses Remis in Augsburg in der Fuggerstadt und versuchen das alles ein bisschen einzuordnen. Es gibt wieder ein bisschen auch neue Entwicklungen in Sachen Vereinspolitik. Das werden wir diese Woche aber ein bisschen kürzer streifen. Haben unser NLZ Newsflash wie immer. Und warum wir das alles so ein bisschen kürzer machen, das liegt daran, dass wir es zwei Spiele gibt, auf die wir vorausblicken, weil Treuhörer dieses Podcasts, ja wissen, wir erscheinen donnerstags und bis zum nächsten Donnerstag stehen zwei Heimspiele des VfB an. Einmal am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach und dann am Mittwoch drauf Pokalhalbfinale gegen Frankfurt. Auch darauf werden wir blicken.
Es hat keine zwei Minuten gedauert und er hat die Fuggerstadt schon untergebracht in dieser Sendung. Großartig. Damit belassen wir es aber bitte heute, Christian. Ja? Einmal Nennung ist in Ordnung, ansonsten zukünftig nicht mehr.
Ich werde mich zusammenreißen.
Was Fabian Wohlgemuth natürlich ausdrücken wollte, vielleicht nicht ganz so gesagt hat, aber wesentlich ist für diese vier ungeschlagenen Spiele hintereinander für den VfB Stuttgart, ist die Moral. Ja, die hat man wieder gesehen in Augsburg, die Moral der Mannschaft, sie ist weiterhin intakt, vielleicht auch nicht so ganz brutal wie gegen Dortmund. Es gab ja Stimmen, die sich beinahe schon enttäuscht gezeigt haben, ob das 1:1 und der natürlich durchschnittlichen ersten Halbzeit, weil sie gedacht haben, ja, wenn man 3-3 gegen Dortmund spielt in Unterzahl 60 Minuten, dann kann man natürlich nach Augsburg fahren und die kurz wegflexen. Das ist nicht der Fall, meine Damen und Herren. Wir spielen Bundesliga und da ist es eben so, dass man auch mal freitagsabends gegen eine Mannschaft antreten muss, die sehr heimstark ist, die super zäckig ist, die super eklig ist und natürlich auch weiß, dass sie von ihren 6 Freitagabendauftritten 6 gewonnen hat. Und das ist eine Gemengelage, die es natürlich nicht einfach machte. Der VfB hat sich aber wirklich gut geschlagen, meiner Ansicht nach, denn ich glaube, da sage ich nicht zu viel, wenn ich behaupte, noch vor 6-7 Wochen hätte man das Spiel sang- und klanglos 0-2 verloren. Christian, oder? Du warst dort, im Gegensatz zu mir, hast das Spiel live verfolgt. Stimmst du mir zu?
Ich stimme dir zu, ja. Es war, sag ich mal, direkt nach Abpfiff ein bisschen diese hochgelobten gemischten Gefühle, von denen man ja oft spricht, ne? Aber es gab in meinem, ich habe mich nach links und rechts, nach vorne, nach hinten geschaut, da gab es wirklich handgezählt einen Fan, der massiv seiner Unzufriedenheit nach dem Spiel freien Luft gelassen hat. Und der Rest war eher positiv gestimmt. Also da ist jetzt natürlich keine Euphorie gewesen, aber man hat sich abgeklatscht, man hat sich zugenickt und gesagt, okay, den Punkt nehmen wir mit, genauso auch wie es Fabian Wohlgemuth gesagt hat. Und das war schon so ein bisschen die Grundstimmung am Freitagabend. Und wir müssen ja da auch nochmal ausholen und sagen, naja, keiner hat ja so genau gewusst, was dann im weiteren Verlauf des Spieltags passiert. Es war immer die Frage, ist dieser Punkt was wert? Sind es 2 verlorene? Hü-hott. Am Ende, so komisch es klingt, ist der VfB ein Stück weit sogar, sag ich mal, das Gewinnerchen, würde ich sagen, des Spieltags, weil alle anderen halt einfach komplett nicht nur verloren haben, sondern teilweise nervenblank hoch verloren. Und völlig unabhängig aber selbst davon war das, wie du gerade gesagt hast, nicht selbstverständlich. Vor ein paar Wochen, es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir uns bei diesem Wolfsburg-Spiel angeschaut, 0-1, und alle haben gewusst, das war's. Hier war es auch wieder ein bisschen anders. Nicht so krass, auch das hast du gesagt, wie gegen Dortmund, aber es war da. Und nur mal für den Hintergrund nochmal. Der FC Augsburg, wenn er da mal unter Flutlicht 1-0 führt, sehr, sehr schwer. Eigentlich das Spiel zu drehen, nahezu unmöglich. Der FC Bayern München hat da verloren. Bayer Leverkusen schon mit Xavi Alonso hat da verloren. Das ist nicht so schlecht. Und wer das gesehen hat, man kann das gut finden, man kann das schlecht finden. Ich glaube, wir sind uns, sag ich mal, unter Connoisseuren einig, dass der FC Augsburg einen echt widerlichen Fußball spielt, aber den macht er wirklich gut. Und das hat mir ein Stück weit imponiert. Auch wenn da viel Und weißt du, Philipp, wir haben darüber gesprochen, auch über, sagen wir mal, das Zeitspiel von Bredlow in Bochum. Ja? Da wurde es ausgereizt.
Oder dann, Nürnberg.
Oder Nürnberg. So, und dann kann ich nicht mich hinstellen und sagen, ja, aber beim FC Augsburg finde ich es dann plötzlich nicht gut. Sondern die machen das halt genauso. Die treiben das fast schon zur Perfektion. Ich gebe dir ein Beispiel. Der FC Augsburg musste während des Spiels ein paar Mal verletzungsbedingt wechseln. Da war schon eine Minute vorher klar, welcher Wechsel stattfindet. Aber dreimal mindestens hat sich der Spieler, der ausgewechselt wurde, einfach nochmal hingesetzt oder hingelegt auf den grünen Rasen, um einfach nochmal eine knappe Minute rauszuholen und nicht direkt einfach rauszugehen Richtung Seitenlinie. Das heißt, die haben selbst Wechsel schon im ersten Durchgang und dann noch zwei im zweiten Durchgang einfach da versucht, Zeit rauszuholen.
Weißt du, was das heißt?
Bitte.
Sie hatten gehörigen Respekt
genau.
Für den Gegner, gegen den sie gespielt haben.
Genau, das ist der wichtige Punkt. Und vor allem hast du dann so, finde ich, ab der 60. rum gemerkt, dass dir noch die Brust ausgegangen ist.
Ja, also richtig.
Das war ein ganz wichtiger Faktor.
Das
ja, Philipp?
Möchte ich tatsächlich auch noch erwähnen. Ja, man kann ja von der Labbadia Zeit halten, was man möchte. Die war sicherlich alles andere als glorreich. Aber wenn er was geschafft hat, dann die längste Winterpause des Jahrtausends dahingehend zu nutzen, dass diese Truppe fit ist. Hast du, finde ich, jetzt in allen Spielen unter Hoeneß gesehen. Es kommt halt jetzt wirklich richtig zum Tragen. Der Labbadia war es noch nicht ganz so deutlich. Aber die Pace, die der VfB 75. bis Abpfiff gehen kann, das unterscheidet sie von so manch anderer Mannschaft. Im Tabellenkeller, aber auch in der Liga insgesamt. Und das ist der Verdienst des nicht mehr wirkenden Trainerteams.
Zumal, wenn du dann eben noch so Spieler wie Silas und Koulibaly einwechseln kannst zum zweiten Durchgang, die dann nochmal ein Stück weit frischer sind, weil sie dann nur eine Hälfte in den Beinen haben. Also das war schon sehr, sehr auffällig. Und was ich auch interessant fand, war, dass der VfB es geschafft hat, sich in diesem Spiel zu adaptieren und ein Stück weit eigentlich gar nicht sein Spiel gemacht hat. Aber das hören wir uns jetzt mal vom Trainer an, weil der das, finde ich, sehr, sehr gut analysiert, wie denn das Spiel aus seiner Sicht abgelaufen ist. Sebastian Hoeneß am Freitagabend.
Ich glaube, wir haben hier ein sehr, sehr intensives, ich glaube, man sagt auch rassiges Spiel gesehen. Für mich oder für uns auch das erwartete Spiel, das erwartet schwere Spiel. Die Augsburger können einem das Leben ganz schön schwer machen und das haben sie getan. Das haben sie getan in der ersten Halbzeit, da waren sie ja auf scharf gestellt, belohnen sich dann auch mit dem 1-0 und dann wird es schwierig hier und das war es dann auch. Ich glaube, wir haben zwei sehr, sehr gute Möglichkeiten dann im Anschluss. Einmal nimmt der Serou sicher nicht mit Absicht dem Enzo den Ball vom Schlappen, der würde ihn wahrscheinlich aus 3 Metern reindrücken, das haben wir verpasst und ja, dann war es ein offenes Spiel. Es ging hin und her, ohne die meiner Meinung nach klaren Torchancen bis zur Halbzeit. Was uns gefehlt hat, war Tiefe. Wir haben es nicht geschafft, in den richtigen Momenten dann tief zu spielen und dort dann auch entsprechend präsent zu sein, Präsenz zu haben. Und deswegen haben wir auch da gewechselt, um dieses Element einfach reinzubringen. Und ich denke, das ist dann ja deutlich besser geworden, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Es war weiterhin umkämpft, intensiv, aber ich denke schon, dass wir Stück für Stück es geschafft haben, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Hatten 3-4 Situationen in der Box. Ich sage ganz bewusst nicht klare Torchancen, weil es die nicht waren, aber es waren schon gefährliche Situationen im Augsburger Strafraum. Und trotzdem war es immer gefährlich. Durch die langen Bälle, durch die zweiten Bälle ging es auch darum, das Spiel nicht aus der Hand zu geben. Du musstest schon immer bei aller Offensive, bei allem Willen, das Spiel auch zu drehen, musstest du einfach da extrem diszipliniert und gut verteidigen. Und ich finde, dass wir das ausgesprochen gut gemacht haben in der zweiten Halbzeit. Am Ende machen wir noch das Tor. Ich denke, dass wir dann schon am Drücker waren. Einige Fouls haben im besten Sinne haben dazu geführt, dass wir die eine oder andere Situation nicht gut ausspielen konnten. Die gelben Karten kamen. Der Druck wurde schon groß und auch da, insbesondere dann nach unserem Tor, blieb es gefährlich. Unterm Strich nehmen wir den Punkt mit. Wir sind hierher gefahren, weil wir gewinnen wollten. Deswegen sind wir nicht happy mit dem Ergebnis, aber wir können definitiv ja, stolz sein auf die zweite Halbzeit. In Augsburg Freitagabend bei 0-1 dann zurückzukommen, ist nicht selbstverständlich. Hier gab es ein paar Teams, die Probleme hatten, die auch verloren haben. Deswegen, wir nehmen den Punkt mit und ja, nehmen den Schwung mit aus der zweiten Halbzeit und wollen diesen Punkt dann nächste Woche gegen Gladbach veredeln. Dankeschön.
Ja, ein bisschen längere Einlassung von Sebastian Hoeneß, aber wie ich finde, einfach sehr interessant, weil man eben auch ein bisschen da reinblicken kann in seine Gedanken, auch in den Matchplan und auch in dieses Adaptieren, wenn man merkt, okay, wir wussten eigentlich, was uns erwartet, sind dann aber trotzdem ins Fettnäpfchen getappt und haben dann aber trotzdem im zweiten Durchgang eben versucht, das einigermaßen zu regeln und besser zu machen. Und das war schon nicht ohne. Deswegen, auch da ziehe ich den Hut, das ist tatsächlich eine Leistung.
Weißt du, was ich noch interessant fand?
Ja.
Kannst du dich erinnern an die Zeit des Sommermerkatos 22, als wir mit transfermarkt.de eine kleine Kooperation gemacht haben über ein paar Wochen?
Ich erinnere mich an die Folge, die sehr interessant war. Willst du auf eine bestimmte Personalie raus? Oder?
Ja, die hat nämlich das 1-0 für Augsburg gemacht.
Ich wusste es, ja. Dion Bellio ist der Kollege, der vom NK Osijek nach Augsburg gewechselt ist und ja, schön eingenickt hat.
So sieht's aus, war einer der Stürmer auf der Liste, von denen wir gesagt haben, das wäre einer, der Sascha Kalajdzic ersetzen kann. Schlussendlich kam Serhou Guirassy und wie wir alle wissen, der kann auch Sascha Kalajdzic ersetzen und zwar nicht nur das, sondern er kann sogar noch ein sogenanntes Upgrade darstellen zu dem österreichischen Lulatsch, der mittlerweile in England an seiner Wiedergenesung arbeitet, nach dem Kreuzbandriss, den er kurz nach dem Wechsel erlitten hat. Zwei andere Dinge noch, die ich bemerkenswert fand rund ums Spiel. Zum einen wieder mal brutalster Auswärtssupport.
Ja.
Also ich meine, da warst ja du Teil davon. Ich habe das nur vorm Fernseher gesehen. Ich hatte mit meiner wunderbaren Frau eine Date Night. Sie hat das erste seit Geburt des Kindes. Also wir waren nach 3 Jahren endlich mal wieder gemeinsam alleine essen. Oma hat aufgepasst auf den Kurzen. Und ich habe so nur die letzten, sag ich mal, 35 Minuten ungefähr gesehen des Spiels. Habe mir dann alles nochmal real life angeschaut. Aber das war schon heftig, was da vorm Fernseher kam. Und es war ja schon vor Anpfiff so, dass ihr die einfach komplett in die Tasche gesteckt habt. Das gibt natürlich einer Mannschaft extrem viel. Wie hast du das wahrgenommen so vor Ort? Ich meine, das war ja sicherlich bemerkenswert, so ein bisschen Gänsehaut über 90 Minuten, oder?
Ja, definitiv. Kleine Vorgeschichte. Die Tickets wurden organisiert, sage ich mal, nicht direkt über den Gästesektor, sondern in der Bereich der Gegengerade, so in der Nähe des Gästeblocks. Und die Frage war, und die haben sich nicht nur wir gestellt, sondern eben auch viele andere, wie wird das wohl sein? Also muss man da eher, ist man da dann eher unter seinesgleichen oder ist das dann eher, dass da lauter Augsburg-Fans sitzen? Und es war halt wirklich so, dass also der VfB-Bereich war im Endeffekt der Gästeblock plus sicher noch anderthalb Blöcke Gegengerade und anderthalb Blöcke mindestens hinter Tor. Das war faszinierend. Und du bist reingekommen, 20 Uhr in dieses Stadion und da gingen schon die Gesänge los und du hast gewusst, dass hier wird eigentlich ein gefühltes Heimspiel für den VfB. Das hat auch Fabian Brelo nach dem Spiel gesagt, der dann gemeint hat, ich habe mich teilweise umgeschaut und wusste zeitweise nicht, haben wir jetzt ein Auswärtsspiel oder haben wir ein Heimspiel? Also brutal, wirklich brutal. Und zwar auch hier finde ich stark, das Spiel ging alles andere als gut los für den VfB und aus Sicht der VfB-Fans. Früh 1-0 hinten und es war aber nicht so, dass da hängende Köpfe waren, sondern das ging weiter, immer weiter, wirklich in bester Kahn-Manier. Und auch da ein Stück weit die Art und Weise, wie dann auch Wataru Endo, und das ist vielleicht dein zweiter Punkt, Philipp, dieses Tor erzielt und sich reinbeißt in dieses Spiel. Auch das hat sich von den Rängen ein Stück weit übertragen, weil alle, die es mit dem VfB hielten, haben sich an diesem Freitagabend reingebissen in dieses Spiel.
Ja, ist mein zweiter Punkt, vielleicht noch ein Satz zu dem ersten. Ist schon ein interessanter Trend, den man da jetzt gerade in den letzten Wochen immer wieder beobachten kann und einfach auch ein Faktor für die Mannschaft.
Ja.
20.000 Bremer in Berlin, Bremen gewinnt. Ja. Stuttgart jetzt mit 8.000 gefühlt ungefähr knapp an der Fünfstelligkeit kratzend in Augsburg. Auch da haben die Fans einen guten Teil dazu beigetragen. Auch gegen Dortmund haben sie das zu Hause. Jetzt kommt Frankfurt nächste Woche, kommen wir nachher noch dazu. Da wird es genauso sein, dass deutlich mehr als die 4.500, die der Auswärtsbereich hergibt, Frankfurter da sein werden. Auch das kann ein Faktor werden. Aber ganz klar, oh Captain, my Captain, habe ich da hingeschrieben. Ich finde es dahingehend bemerkenswert, dass man einfach oft von den Crunch-Time-Playern oder Crunch-Time-Schwaben spricht. Und man kann aber eigentlich auch vom Crunch-Time-Endo mittlerweile sprechen, weil der hatte sich seine Delle genommen, der hatte eine schlechte Phase, der kam nicht gut aus der Winterpause raus, die WM war bemerkbar bei ihm, ja, war fast schon überspielt. Jetzt, da es in die Endphase geht, ballert der eine Top-Leistung nach der anderen raus. Noch in Nürnberg habe ich gesagt, das ist nicht der Kapitän, den ich mir vom VfB wünsche, habe ihn auch so entsprechend bewertet mit dem Notentool bei uns, mit den meinen VfB-Noten, die wir immer vergeben. Aber dann kam Bochum, dann kam Dortmund und jetzt kam Augsburg und nicht nur wegen dem Tor. Es ist einfach wieder der Endo, den wir alle kennen, den der VfB auch braucht. Ja, dieser Typ, der vorangeht, der also seine pure Präsenz einfach einen Vorteil seiner Mannschaft verschafft. Und das bleibt hoffentlich so bis zur letzten Minute, auch wenn es dann, so hoffe ich, zumindest stand jetzt nicht diesen Kopfball in der 92. Minute nochmal braucht, um in der Liga zu bleiben.
Ja, aber auch da, weißt du, Wataru Endo hat auch nicht seine beste erste Hälfte in Augsburg. Also auch er hatte Schwierigkeiten, ja, auch mit diesem Pressing der Augsburger. Und auch er hat es dann aber einfach geschafft, die Mannschaft mitzureißen und da selbst voranzugehen. Und die Art und Weise, wie er auch dieses Tor erzielt, das ist
der pure Wille.
Das spricht so für die Art und für den Charakter dieses Spiels nicht schön, aber ehrlich gesagt, ja, drauf geschissen.
Der will dieses Tor machen. Ja. Und übrigens auch da nette Anekdote. Ich glaube, Thiago Tomasch hat sich ja jetzt nicht allzu sehr in dieser Saison in die Herzen der Fans gespielt und auch nicht so sehr aufs Scoreboard. Ja, aber zwei Top-Vorlagen jeweils gegen Augsburg. Im Hinspiel der Hackenpass auf Waldi Anton zum Tor in der Nachspielzeit und jetzt dieser lange Schlag aus dem Mittelfeld auf Endo, der dann zum 1:1 führt.
Augsburg liegt ihm. In der vergangenen Saison hat das entscheidende 3:2 beim Heimspiel geschossen in der Rückrunde. Ja, also generell ein Gegner, da fühlt er sich jetzt nicht so
unwohl. Vielleicht sollte man jede Woche gegen Augsburg spielen. Dann würde der VfB vielleicht auch die 15 Millionen Euro investieren, die in der Ablösesumme in der Kaufoption festgeschrieben sind. Stand jetzt ist das nicht so. Das ist ein kleiner Ausflug zum Transfermarkt. Alles, was ihr wissen müsst zu Personalien, die gerade beim VfB gehandelt werden. Baumgartl, Braunöder, Tomasch und so weiter und so fort, lest ihr natürlich im News-Blog respektive im Transferticker, den ihr in der App findet oder auf Stuttgarter Zeitung und stuttgarternachrichten.de. Und jetzt kommen wir zum Abschluss für dieses Augsburg-Themenpaket noch zu unserem Felix, der wie immer ein paar interessante Zahlen, Daten, Fakten für euch rund um die Partie aufbereitet hat.
Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden in Augsburg. Der VfB Stuttgart bleibt unter Sebastian Hoeneß weiter ungeschlagen. Das sahen starke 5.500 bis 6.000 mitgereiste VfB-Fans. Mal wieder kassierte der VfB ein frühes Gegentor. Mehr Druck konnten die Schwaben erst in der zweiten Halbzeit aufbauen. Insgesamt waren es 0,72 zu 1,15 zu erwartbare Tore laut der Bundesliga. 0,88 davon kamen beim VfB in Halbzeit 2. Und auch hier bestätigte sich die bisherige Saisonstatistik. Der VfB traf in der Schlussphase. Es ist erst das zweite Unentschieden in Duellen zwischen Augsburg und Stuttgart mit Heimrecht für die Fuggerstädter. Das Spiel gab oberflächlich nicht viel mehr her, also ein tieferer Blick in die Daten. Der VfB spielte viel mehr Pässe als der FCA, 511 zu 316, 84% davon kamen an. 58% Ballbesitz standen für den VfB am Ende zu Buche. Allerdings liefen die Augsburger mehr und sprinteten auch mehr. 229 Zweikämpfe wurden geführt, die zweitmeisten am 29. Spieltag, 57% davon gewannen die Stuttgarter, die zweitbeste Zweikampfquote am Spieltag. 34 Luftzweikämpfe wurden geführt, 68% davon gewann der VfB. Das war sogar die beste Zweikampfquote am Spieltag. Und das alles ohne den gesperrten Mavropanos. Er kann am Samstag gegen Gladbach wieder auf dem Platz stehen. Dafür fällt jetzt Hiroki Ito aufgrund seiner 5. gelben Karte gesperrt aus. Der VfB nahm den Kampf an, beim letzten Platz in der Fairness-Tabelle, nämlich Augsburg. Klar, es war in Anführungszeichen nur ein Punkt. Der VfB geht trotzdem als Sieger im Abstiegskampf aus dem Spieltag hervor. Hoffenheim verlor zu Hause mit 1:3 gegen Köln. Für Bochum setzte es ein krachendes 1:5 gegen Wolfsburg. Bei der Hertha gab es keinen neuen Trainereffekt unter Dardai, ein 2:4 gegen Bremen und Schalke verlor mit 0:4 gegen Freiburg. Mit minus 15 im Torverhältnis hatte der VfB hier weiter einen Pluspunkt im Abstiegskampf und war eben die einzige Mannschaft, die am letzten Spieltag im Abstiegskampf punkten konnte.
Vielen Dank, Felix, der uns einfach nochmal dargelegt hat, warum du, Philipp, jetzt auch nicht die falscheste Entscheidung getroffen hast, ein hübsches Candlelight-Dinner zu veranstalten an diesem Freitagabend. Aber der Punkt ist eingesackt, wird mitgenommen und weiter geht's. Weiter geht's auch bei uns mit unserem nächsten Punkt. Vereinspolitik, neue Entwicklung. Wir haben in der vergangenen Woche, Philipp, ein bisschen länger darüber gesprochen. Was hat sich denn da in die Richtung getan?
Naja, es gab in den letzten Wochen ja immer wieder so ein schwelendes Gerücht, der VfB Stuttgart hätte einen weiteren Daten Skandal, respektive ein Verstoß gegen geltendes Datenschutzrecht. Und wir sind dieser Sache nachgegangen, konnten einen Zwischenstand sozusagen vermelden. Ja, es geht da im Wesentlichen darum, oder nee, ich fange anders an. Anfang des Jahres, als die Stimmung sehr, sehr schlecht war rund um den Verein, vor allem in den sozialen Netzwerken, haben Vereinsbeiräte, aber auch der Präsident Klaus Vogt öffentlich und auch ein Stück weit offensiv Gesprächsangebote gemacht an Nutzer, die kritisch mit dem Treiben rund um den VfB Stuttgart umgehen oder eine Haltung haben. Diese Treffen haben stattgefunden. Zum Beispiel hat sich Klaus Vogt mehrfach mit Leuten getroffen, hat das auch öffentlich gemacht, das war alles in sozialen Netzwerken nachzuvollziehen. Es gab ein Treffen, das ein bisschen anders gelaufen ist. Ja? Da hat der Vereinsbeirat, namentlich der Vorsitzende Rainer Wenninger und der Professor André Bühler, die haben einen besonders kritischen Fan, der auch oft, sag ich mal, die Regeln des guten Geschmacks mit Füßen getreten hat, respektive rote Linien überschritten hat, was seine Ausdrucksweise angeht. Den haben sie, dessen Namen haben sie, erfahren, über welchen Kanal, das wird nachher der springende Punkt sein. Und mit diesem Namen sind sie zum Vereinsmanagement gegangen, ja, und haben die suchen lassen, ob das denn ein Vereinsmitglied ist. Das war der Fall und dann hat man diesen Person schriftlich angeschrieben und ihm ein Angebot unterbreitet, zu einem Gespräch zu kommen, weil man eben gesagt hat, hör zu, die Art und Weise, mit der du öffentlich auftrittst, die ist ein Stück weit auch vereinsschädigend, vor allem aber ist sie im Ton gegenüber Vereinsmitarbeitern nicht das, was wir uns als VfB Stuttgart von unseren Mitgliedern vorstellen. Die Person hat dieses Treffen angenommen, mit einem Zeugen gekommen, also es war ein Gespräch unter vier Augen, unter 1, 2, 3, 4, 8 Bühler, Wenninger, die Person plus eine Begleitperson. Und dann hat man eben Position ausgetauscht, sich, sag ich mal, versucht auf Nenner zu einigen, das ist nicht ganz gelungen, aber zumindest ist es seither zu bemerken, dass die Art und Weise des Umgangs der Person dem Verein gegenüber sich ein bisschen geändert hat. Ja, ist nicht mehr ganz so, sag ich mal, rote Linien überschreitend, ja, in der Ausdrucksweise. So, das ist grob das, was passiert ist. Und im Kern geht es darum, hat der VfB Stuttgart in dem Moment, als er diesen Namen quasi durch seine Datenbank gelassen hat, einen Datenschutzverstoß begangen. Ja. Der Verein sagt nein, die Datenschutzbeauftragten, die für den VfB arbeiten, es gibt jeweils eine Person für den e.V. als auch eine für die AG, die haben das schriftlich bestätigt, dass es nicht der Fall ist und der VfB hat da keine rechtlichen Grenzen überschritten. Es gibt aber noch den Landesdatenschutzbeauftragten, also eine externe Behörde, kann man sagen, die sich diesem Fall auch angenommen hat. Da ist das noch weiterhin in Prüfung, ob das jetzt ein Datenschutzverstoß war oder eben nicht.
Ist das noch Dr. Stefan Brink, der?
Nein, das ist nicht mehr Dr. Stefan Brink. Der neue Mann, dessen Namen habe ich vergessen, und sein Mitarbeiter, der diese Untersuchung jetzt federführend leitet, dessen Namen habe ich auch vergessen. Ihr lest aber alles, was ihr dazu wissen müsst, in der App. Den, sag ich mal, Ermittlungsstand oder den Wissensstand von mir und auch von Carlos Ubina, hat mein Kollege Carlos Ubina aufgeschrieben, könnt ihr also alles nachvollziehen. Und wenn du mich jetzt um eine Einschätzung fragen würdest, dann würde ich dir sagen, nein, das wird nicht zu weiteren Ermittlungen führen. Aber abgeschlossen ist es noch nicht, solange, wie gesagt, diese Datenschutzbehörde sich nicht final geäußert hat.
Jo, also meine paar Semester Jura reichen da garantiert nicht aus, um dezidiert Meinung dazu
abzugeben. Ist auch ein, sag ich mal, es ist ein nischiges Thema für Connoisseure, sag ich mal so. Ja, Fakt ist, es ist halt da und deswegen müssen wir es auch irgendwie behandeln. Ich glaube aber mit dem beinahe 3-Minuten-Monolog, den ich jetzt halten musste, ist der Sache auch zu Genüge getan. Wenn es News gibt, wenn es einen neuen Stand gibt, dann lest ihr den auf unseren Homepages, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten.de oder eben in der Mein VfB Plus App.
Und dann würde ich sagen, belassen wir es dabei, denn wir haben noch viele andere Dinge, über die wir reden wollen. Das machen wir für euch nach der Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Nach dem Jingle für die NLZ-News seid ihr es eigentlich gewohnt, Heiko Gerber zu hören. Heute gibt's kein Statement von Heiko Gerber. Dafür gibt's gute Nachrichten von den VfB-Frauen. Die haben nämlich ihre Ergebniskrise, über die wir letzte Woche noch gesprochen haben und die auch dazu führen, dass der VfB nicht aufsteigen wird, allem menschlichen Ermessen nach, auch wenn es theoretisch natürlich noch die Chance gibt. Die haben wieder gewonnen. 8-0 gegen Löchgau. Ein richtiges Schützenfest. Und jetzt steht das Spiel aller Spiele an, nämlich gegen den Tabellenführer, den TSV Neuenstein, am Sonntag, 16 Uhr, auswärts im Hohenlohischen. Die Damen von Neuenstein sind 8 Punkte vor. Wenn der VfB es schafft, dieses Spiel zu gewinnen, dann sind es nach Adam Riese, Christian,
5 Punkte.
Richtig, und damit wäre natürlich diese theoretische Chance wieder etwas größer geworden, die es noch gibt. Man darf also, Reusper, gespannt sein, wie es da am Sonntag ausgeht. Ihr lest das dann natürlich, wie immer, bei uns über unsere Kanäle, wie es denn ausgegangen ist. Und dort lest ihr auch, ob der VfB Stuttgart 2 am Freitagabend sein zweites 19 Uhr Freitagabend Flutlichtspiel in Folge gewinnen konnte nach dem 1-0 am Biberer Berg. Herzliche Grüße an Thomas Castanaras, der das Ding eingesackt hat kurz vor Schluss. Geht es jetzt gegen den Lieblingsklub von Christian Pavlic, nämlich den FC-Astoria Waldorf am 19 Uhr auf dem Einser diese Woche. Flutlicht in Stuttgart und hoffentlich auch mal wieder mit mir an der Seitenlinie. Ich habe schon lange kein Spiel mehr live gesehen, hab Bock, hoffentlich langt's mir da runter.
Man konnte sich dann, zumindest auch im Real Life, dieses 1-0 in Offenbach anschauen auf YouTube und ich habe jetzt nicht die gesamten 90 Minuten gesehen, aber die Schlussphase habe ich mir angeschaut. Und sag mal, dieses Castanaras-Tor ist formvollendet, würde ich sagen, an der Stelle. Also richtig schön, da sich breit gemacht, den Raum erspielt, einmal aus der Drehung das Ding flach rein.
Gerd Müller so, wäre stolz gewesen.
Exakt, so ist es. Also ja. Das ist in bester Torjägermanier, so gewinnst du dann Spiele auch auswärts und dann reicht dir eben auch ein Tor, wenn die Defensive hält und das wird dann eben auch am Freitag 19 Uhr wichtig sein.
Da vielleicht noch eine Sache dazu, nämlich ihr habt, wenn ihr das Spiel gesehen habt, auch gesehen, dass der VfB jemand im Tor stehen hatte, die man überhaupt nicht angemerkt hat, dass er erst 17 Jahre alt ist. Ne? Nämlich Dennis Simon. Der hat sein insgesamt, glaube ich, 3. oder 4. Spiel jetzt gemacht für die U21, wieder über volle Länge und in einer souveränen Art und Weise, dass es eine Freude war. Das ist natürlich auch intern entsprechend wahrgenommen worden. Dennis ist wieder nach seiner langwierigen Schulterverletzung, die ihn im Winter quasi rausgenommen hat, eine Schleimbeutelentzündung, ein mieses Ding in der Schulter, wieder voll da, voll fit, wird vielleicht noch weitere Einsätze, vielleicht schon am Freitagabend bekommen, trainiert wieder mit den Profis regelmäßig, darf sich da zeigen und wie es da weitergehen wird mit der Torhüterposition im kommenden Jahr, das lest ihr dieser Tage bei uns, denn wir haben zum einen mit Fabian Bredlo gesprochen, aber auch so ein bisschen Informationen gesammelt, wie der VfB den plant mit seinen Keepern in der ersten und zweiten Mannschaft und da spielt Dennis Simon natürlich eine Hauptrolle.
Das ist super und vor allem für jemanden wie ihn ist natürlich auch die tabellarische Konstellation beim VfB 2 ideal. Ne? Also da, genau das ist jetzt der Zeitpunkt, wo du so einen Spieler reinwerfen kannst und er sich beweisen kann und umso besser, also ich meine mal, ohne Gegentor zu bleiben, in Offenbach ist jetzt nicht der schlechteste Arbeitsnachweis.
So sieht's aus, ja, so sieht's aus. Und letzte Woche haben wir noch gesagt, was ist denn jetzt mit dieser Sonderspielrunde, Hauptrunde, wer ist der nächste Gegner? Nicht mal Nico Willig weiß Bescheid. Jetzt wissen wir's. Der DFB hat Tatsachen geschaffen, hat eine Auslosung vollzogen. Der VfB Stuttgart hat 4 Gegner zugelost bekommen, die nicht so schlecht sind, sage ich jetzt mal. Fortuna Düsseldorf, Borussia Dortmund, Leipzig und der HSV sind die Gegner in der am 7. Mai startenden Fortführung dieser Sonderspielrunde. 2 Heimspiele hat der VfB, nämlich gegen Leipzig und Hamburg. Wann genau welche Spiele angesetzt sind, das ist Stand jetzt bei Redaktionsschluss dieser Sendung noch nicht bekannt, sondern in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch diese Heimspiele an, nehmt euch das auf euren Terminplan, denn das sind Highlights gegen Mannschaften außerhalb der eigenen Staffel, das spielt man nicht allzu oft. Und das sind auch beides jetzt Mannschaften, die nicht unbedingt unter ferner Liefen daherkommen. Denn Hamburg und Leipzig, die haben natürlich auch gute Nachwuchsarbeitstruppen, also gute NLZs, die für entsprechende Qualität sorgen. Und wie Spaß das machen kann, U19-Fußball anzugucken, hast du ja diese Woche eh schon mit mir auch so ein bisschen gesehen, nämlich im Youth-League-Finale. Richtig, Christian?
Richtig. Ich hatte so ein bisschen ein längeres U19-Wochenende. Erstmal habe ich mir noch das Finale der Deutschen Meisterschaft angeschaut.
Mainz gegen Dortmund.
Richtig. Mainz gegen Dortmund.
Herzliche Glückwünsche nach Mainz an der Stelle.
Ich finde auch da, 4-2 nach Verlängerung gegen die eigentlich als favorisiert gehandelten Dortmunder, zeigt auch und finde ich ordnet auch ein bisschen die Situation auch um den VfB in dieser Liga ein. Also, dass Mainz da den deutschen Meistertitel holt, ist nicht ohne. Und dann eben Youth League hast du angesprochen, in Genf Hajduk Split gegen AZ Alkmaar. Übrigens vor den Augen von so Größen wie Luis Figo, Rudi Völler und dem VfB-Berater Philipp Lahm, der auch im Stade de Genève vor Ort war und sich das angeschaut hat. AZ Alkmaar gewinnt 5-0 gegen Hajduk Split. Das war eine krasse Nummer. Aber generell ganz interessant auch da mal zu sehen, dass eben, sag ich mal, nicht die arrivierten Champions League Teams, die man so kennen würde, sich da durchgesetzt haben, ja, also nicht die Reals Barcelonas, nicht die Cities Liverpools Bayerns, die schon dreimal nicht, sondern Mannschaften aus den Niederlanden und aus Kroatien, die aber da eben gute Jugendarbeit leisten, weil das halt eben das Fundament für diese Nation ist.
So sieht's aus und dazu mit Alkmaar noch eine Mannschaft, die 90% ihrer Startelf aus dem näheren Umkreis rekrutiert hat. Ja. Das ist auch ein Anschauungsmodell für den VfL Stuttgart. Und vor allem hat sich da die Erkenntnis durchgesetzt, dass eben, sag ich mal, taktisch-technische Ausbildung und athletische Ausbildung die Grundlage sind, aber entscheidend ist die Birne. Ja, Alkmaar arbeitet da mit einer Firma aus Holland zusammen, die sich darauf spezialisiert hat, sag ich mal, kognitive Fähigkeiten von Spielern messbar zu machen und so eine Entscheidungsgrundlage darzustellen, ob dieser Spieler eben was ist für eine Ausbildungsmannschaft oder eben nicht. Auch da ein Punkt, wo der VfB dran arbeitet, aber noch Nachholbedarf hat. Es gibt immerhin aber sowas wie dieses Potenzialtraining in Stuttgart seit einer Weile, wo eben auch kognitive Fähigkeiten geschult werden sollen. Und in dieser neuen Athletikhalle, über die wir kürzlich exklusiv berichten konnten, die der VfB Stuttgart unten baut, da ist auch eine Räumlichkeit drin, wo eben diese kognitiven Fähigkeiten geschult werden sollen. Ja, also es ist nicht ganz so krass wie der Footbonaut, der in Hoffenheim oder in Dortmund steht, aber es geht in diese Richtung und das wird in Zukunft in Stuttgart in der Nachwuchsarbeit, in der Ausbildung der Talente, aber auch in der, sag ich mal, Schulung der Profis eine größere Rolle spielen, als es bisher der Fall war.
Weißt du, was auch auffällig war? Also neben den ganzen technischen Geschichten ist mir eben einfach auch aufgefallen, ich verfolge die Youth League schon die ganze Saison und Hajduk Split hat beispielsweise Borussia Dortmund im Elfmeterschießen ausgeschaltet.
AZ Alkmaar. Das war ein geiles Spiel, habe ich auch sehr gerne
gesehen. Das war großartig. AZ Alkmaar hat nacheinander Frankfurt 5 Stück eingeschenkt, dann Real 3-0, Barca 4-0 geschlagen, also völlig verrückt. Aber was du halt eben auch noch angemerkt hast, ist gerade diesen beiden Mannschaften, die da im Finale standen, das waren eingeschworene Einheiten. Das war eine Mannschaft, das war mehr als eine Mannschaft. Waren zwei Einheiten, die da auf dem Platz standen, die es ins Finale geschafft haben. Auch das nicht nur pures Teambuilding, so nach dem Motto, versteht euch mal, sondern wirklich, dass der eine für den anderen das letzte Körnchen rausholt. Das hast du bei diesen Mannschaften, finde ich, wahnsinnig gesehen. Auch das sehr interessant eben, dass solche Charaktereigenschaften einfach auch schon sehr früh gefördert werden und gesehen werden müssen und nicht irgendwelche, sag ich mal, weißt du, du kannst da 11 Talente hinstellen, wenn die aber nicht miteinander können auf dem Platz, dann können das die besten Talente sonst woher sein, aber so eine verschworene Einheit zu bilden, das kann man schon und muss man schon in jungen Jahren lernen.
Ich habe ja nicht umsonst ein großes Faible für NLZ-Arbeit seit Jahren, muss ich sagen, seit Jahrzehnten schon. Ich glaube, meine ersten Berührungspunkte waren Anfang der 90er mit der VfB-Ausbildungsabteilung und Nachwuchsarbeit, weil Kumpels von mir dort in der Mannschaft gespielt haben, in der B-Jugend. Und es ist hochspannend, was da geht. Da geht auch noch viel, viel mehr. Und es gibt halt auch Themen, die vielleicht ein bisschen nischig sind, aber irgendwie trotzdem interessant. Ich habe zum Beispiel die Tage aufgeschrieben, auch das lest ihr in der App, wie der VfB Stuttgart über seine Satellitenclubs, seine Kooperationspartner in die Trainerqualifikation in der Breite investiert, um dadurch A, mehr Kids wieder auf den Fußballplatz zu bekommen und natürlich auch im Eigeninteresse vielleicht mittelfristig, langfristig, dadurch mehr Hochtalentierte zu identifizieren, die dann wiederum eine Rolle für den VfB spielen könnten. Also ganz interessante Geschichte, lest ihr der App, lest aber auch über Stuttgarter Zeitung und stuttgarternachrichten.de. Und abschließend zu unserem NLZ-Blog haben wir einmal noch die U17, die hat das Derby gegen den KSC gewonnen, auch jetzt 3-3, also drei Spiele, drei Siege in der Sonderspielrunde. Da ist die Fortführung noch nicht ausgelost. Und wie immer bleibt uns noch der Hinweis auf die Gasteltern, die weiterhin gesucht sind, Christian. Und diese Woche darfst du vorlesen, wohin ihr euch wenden müsst, wenn ihr Gasteltern sein wollt oder aber jemand kennt, der das sein möchte.
Gerne per E-Mail an m.brugger@vfb-stuttgart.de oder telefonisch 0172 76 11514. Das alles auch noch in den Shownotes und die Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Jetzt aber.
Einmal wie Karin Tietze-Ludwig sich fühlt.
Ich habe schon gedacht gerade, Christian, dass das dir großen Spaß gemacht hat mit deinem kleinen Crush, den du für NachrichtensprecherInnen hast. Ja,
So, kommen wir wieder zur Bundesliga.
Ja, Mann. Ein schönes Heimspiel vor der Brust, ausverkauft. Der VfB Stuttgart trifft auf Borussia Mönchengladbach und er trifft damit auf, oder das ist die Wiederholung des Spiels, das mich in der Vorrunde am meisten geärgert hat. Wirklich, mit Abstand sogar. Ja. Gut, vielleicht noch da das Spiel gegen Dortmund, wo sie auseinandergefallen sind. Aber,
oh, ja, ich erinnere mich.
Aber ich meine, der Auftritt in Mönchengladbach, der war eigentlich solide. Da war viel, viel mehr drin. Der VfB hat sich mal wieder nicht geholt, was ihm eigentlich quasi seines Invest zugestanden hätte. Und am meisten hat mich geärgert, dass diese Flitzpiepe, Entschuldigung, von Trainer Daniel Farke sich nachher dahingestellt hat und von der Borussia-DNA erzählt hat und wie großartig seine Mannschaft gespielt hat. Dabei haben die überhaupt nicht gewusst, warum die dieses Spiel gewonnen haben. Ja, die hatten einfach nur Glück. Ja, und jetzt in der Strecke sieht man, dass ich so schlecht nicht lag mit meiner Vermutung. Denn Borussia Mönchengladbach ist die typische graue Maus, die absolute Niemandsland-No-Name-Truppe. Alle starken Spieler werden den Club verlassen. Sommer ist schon weg. Stindl, der Kapitän, geht. Thüram, der am Wochenende ausfallen wird wegen Muskelfaserriss, geht. Benzemaini, einer der besten Außenverteidiger der Liga, geht. Diese Mannschaft steht vor einem kolossalen Umbruch und so kickt sie auch, nämlich 0815. Ich hoffe wirklich, dieses Mal wird der VfB sich das nehmen, was ihm zusteht, wenn er wieder so eine Leistung anzubieten weiß, wie die letzten Tage und Wochen.
Das wäre genau meine Anschlussfrage, Philipp, weil genau die Tatsache, ich habe Gladbach am Sonntagabend gegen Union gesehen, das war nichts. Boah, das war also...
Das ist absolut so, aber ambitionsloser, gesichtsloser Alibi-Fußball, ehrlich.
Ja? Aber also, die Frage, Philipp, die ich mir seitdem stelle, also, dass jetzt dieser Gegner nach Stuttgart kommt am Samstag, ist das gut oder schlecht? Ist das, also kann man sozusagen sagen, einen besseren Gegner kannst du jetzt ja eigentlich gar nicht wünschen zu Hause oder ist es gerade deswegen vielleicht sogar gefährlich? Ich bin echt hin und her gerissen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Also so wie die auftreten, glaube ich, dass es eher ein Vorteil für den VfB ist. Ja, weil da geht es um nichts mehr. Die spielen einfach nur noch für die Ananas. Ja, jetzt schon. Das wissen sie. Ja, dazu ist es eine Mannschaft, die in der Auflösung begriffen ist. Der Roland Wirkus, der da der Nachfolger von Max Eberl angetreten hat, der hat keine leichte Aufgabe im Sommer. Mhm. Denn soweit ich mich einlesen konnte und auch Gespräche führen konnte mit Kollegen vom Niederrhein, der Farke ist unbestritten, mit dem werden die weitermachen. Die werden die Mannschaft umbauen. Und zwar nicht nur punktuell auf 3-4 Positionen verstärken, sondern die müssen einen richtigen Umbruch machen. Da geht die Führungsspielerachse und auch die von der Qualität her Spieler, die diese Mannschaft in den letzten Jahren getragen haben. Und wir alle wissen ja, dass Gladbach irgendwie so eine Mannschaft ist, die eigentlich vom Kader her und vom Spiel sieht, dass sie spielen kann. Ist das eine Europa-League-Mannschaft? Und die kommen ja da nicht hin. Also die kommen dann aus dem Grund, weil eben irgendwie immer so ein bisschen dieser Zug fehlt. Diese Mannschaft hat großartige Qualifikationen, individueller Natur, aber als Mannschaft arbeitet sie nicht gut. Und die Ziele werden eben nicht erreicht. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass der VfB da am Wochenende eher, so hart sich das, ich sag's jetzt, in der Favoritenrolle ist. Sag ich wirklich, da stehe ich dazu.
Okay, ich will dir das unbedingt glauben. Ich selbst werde aus Gladbach nicht schlau. Also da bin ich ehrlich. Und vielleicht kann ja aber aufgrund dessen, wenn ich schon nicht draus schlau werde, unser Felix ein bisschen Aufklärung reinbringen, denn er hat uns ein paar Zahlen zur, Achtung, Anführungsstriche unten, Fohlenelf, Anführungsstriche oben, mitgebracht.
Borussia Mönchengladbach steht so ziemlich im Niemandsland der Bundesliga. Die Gladbacher konnten in dieser Saison nie zwei Spiele in Folge gewinnen. Aus den letzten 8 Spielen gab es nur einen Sieg. Auch beschreibend, der Vorsprung auf den VfB auf dem Relegationsplatz ist genauso groß wie der Rückstand auf den Europa League Platz 6. Gegentore nach Flanken aus dem Spiel sind bei den Schwaben interessant. 5 der insgesamt 8 Gegentreffer gab es in den letzten 8 Spielen und immer war es der 0:1 Rückstand. So ja auch in Augsburg. Immerhin ist Mönchengladbach die Bundesliga-Mannschaft mit den wenigsten geschlagenen Flanken aus dem Spiel. Beide Teams am Samstag haben Abschlussprobleme, nur Schalke hat eine schlechtere Trefferquote als der VfB. Im Schnitt landet hier nur jeder 11. Torschuss im Tor. Die Gladbacher haben schon 32 Großchancen vergeben. Eine weitere Statistik, die beim VfB problematisch ist, die aber Gladbach nicht ausnutzt, sind die Torschüsse außerhalb des Strafraums. Kein Verein kassierte auf diese Weise mehr Tore als der VfB. Allerdings haben nur 2 Mannschaften weniger Torschüsse aus der Ferne abgegeben als Borussia Mönchengladbach. Die Stuttgarter haben nur 1 Gegentor nach Konterangriff gefangen, Bundesliga-Bestwert. Gladbach wiederum ist das Team, das die meisten Torschüsse nach Konterangriff zulässt. Der VfB arbeitet an seiner Laufstärke und ist die zweitbeste Mannschaft in der Zweikampfquote. Gladbach ist die zweitschlechteste Mannschaft, was die Laufdistanz angeht und führt die wenigsten Zweikämpfe in der Bundesliga. Beide Mannschaften begehen wenige Fouls am Gegner. Interessant sind die zu erwartbaren Punkte. Geht man nach der Statistik, müsste der VfB sogar vor den Gladbacher stehen mit 39 statt 25 Punkten. Die Heimbilanz gegen Gladbach ist positiv. In den letzten 4 Ligaspielen gab es 3 Siege und ein Unentschieden. Die Gladbacher haben das drittstärkste Sturmduo mit Thuram und Hofmann. Zusammen trafen sie 22 Mal. Thuram ist an 30% der Gladbacher Tore beteiligt. Umso besser für den VfB, dass Thuram bei den Gladbachern bis auf weiteres ausfällt. Neben Punkten im Abstiegskampf geht es auch um die Verteidigung des 4. Platzes in der ewigen Tabelle der Bundesliga. Gladbach hat hier nur 2 Punkte weniger als der VfB.
Vielen Dank, Felix, an der Stelle. Und was ich eben einfach auch noch interessant finde beim Blick auf den Kader, und damit wären wir jetzt gleich auch bei unserem Player to Watch, Philipp, die haben eigentlich auf fast allen Positionen Nationalspieler. Also es ist nicht so, dass da irgendwelche, die unter Ferner liefen, sondern sagen wir mal, wenn wir noch Jan Sommer mit dazu rechnen, so indirekt, der einfach auch noch die erste Halbserie mitgespielt hat, dann ist es von vorne bis hinten gespickt mit Nationalspielern und auch vor dem Hintergrund verwundert mich sehr, sehr vieles. Player to Watch habe ich mir einen rausgesucht, den du vorher schon mal leicht erwähnt hast, würde ich gerne nochmal ausführlich darauf eingehen. Das ist der Kollege Ben Sebaini. Zum einen, weil er, wie du schon gesagt hast, einer der besten Außenverteidiger der Liga ist. Zum anderen aber, weil er ein wahnsinniges Nervenbündel ist. Yeah. Und wer vielleicht diesen Podcast hört und mich auch schon über Jude Bellingham hat reden hören und weiß und auch übrigens die Szene aus der Hinrunde noch vor dem geistigen Auge hat.
Wo er
absolut fliegen muss. Er ist dann geflogen 2 Wochen später, glaube ich, für was eigentlich deutlich weniger schlimm war. Er hat schon Gelb-Rot gekriegt für Ball wegschlagen. Der legt sich da an. Ich freue mich, sage ich mal, vor dem Hintergrund, dass ein Dinos Mavropanos wieder spielberechtigt ist. Aber ich hoffe.
Du meinst, Griechisches trifft auf nordafrikanisches Temperament und es könnte eine kleine Klatschsituation geben.
Ich mag sowas. Und vor allem, da bin ich mir sicher, jeder, der bei diesem Hinspiel, das wirklich in vielerlei Hinsicht unglücklich gelaufen ist, jeder, der da dabei war, da hat sich das gemerkt, vor allem auch ein Waldemar Anton. Der war damals nämlich mit direkt involviert, der hat einen abbekommen, der hat die Welt nicht verstanden und zwar völlig zu Recht die Welt hinterher nicht verstanden, warum das keine rote Karte ist. Und auch Waldemar Anton ist so ein Typ, so einen merkt er sich. Und ich bin auch so ein Typ, ich merke mir solche Leute. Und deswegen, ohne jetzt sozusagen zu sagen, jetzt geht immer nur drauf, aber dem so ein bisschen den Zahn ziehen zu wollen, direkt von der ersten Minute an, wird schon wichtig sein.
Anton hat sich diese Woche im Auftakttraining auch schon eingegrätscht. Ja, das war Fritz Walterwetter in Stuttgart, da hat's gekübelt ohne Ende und der Waldi ist, sag ich mal, mit Sliding Tacklings hat er das Schlienstadion umgepflügt. Das war eine reine Freude, das zu sehen. Mal schauen, wie es dann am Samstagmittag läuft. Und vielleicht nochmal, also ich habe natürlich gerade nicht gemeint, das ist eine Klatschsituation im Sinne von, die hauen sich auf die Ömme, ja, sondern eben, dass es eben 2 Spieler sind, die in der Phase, wo Spiele entschieden werden, vielleicht dann aufeinandertreffen, weil es eben solche Alphas sind, die eigentlich automatisch auf dem Platz zueinander finden, auch wenn sie nicht positionsgetreu 1 gegen 1 gegeneinander spielen. Ja, aber es ist ganz oft so, dass dann da
das eine oder andere Marmorkuchenrezept
ausgetauscht wird. Richtig, sehr schön, Christian, vielen Dank. Ja, den Ausgang habe ich gerade nicht gefunden. bei mir ist es ein Spieler, der, wie ich finde, völlig sinnbildlich für das steht, was du vorher gesagt hast, dieses Nicht-Schlau-Werden aus Mönchengladbach, das ist Manu Kone. Ja, junger Franzose, und hat so dieses mal Weltklasse, mal Kreisklasse, ist der verkörpert das einfach. Ja, der hat Spiele drin, wo du denkst, boah, Alter, der muss eigentlich in Frankreichs Mittelfeld Stamm spielen.
Ja. Ja.
Und dann hat er Spiele drin, wo du denkst, das ist Spielvereinigung Oer-Erkenschwick, weil sie noch einen Sechser braucht, dann wollen wir den Kölschen gerade hinschicken. So, ja. Also das ist wirklich ein Rollercoaster, den er da Woche für Woche reitet, eine Achterbahnfahrt, und man weiß nie so genau, was rauskommt. Manchmal ist es sogar innerhalb eines Spieles so, ja, dass er da diese Wellen drin hat. Nichtsdestotrotz habe ich ihn mir als Player to Watch herangezogen, weil er eben auf neuralgischer Position auch spielt. Ja, das heißt, im zentralen Mittelfeld von Gladbach so eine Sechser-Achterrolle so ein bisschen. Und Gladbach ist eben eine Mannschaft, die kommt übers Spielerische, die kommt nicht über die Flügel, über das Druckvolle, sondern die kommt über das fein hervorgetragene, die feine Klinge aus dem Mittelfeld. Und wenn du ihr den Zahn ziehen willst, dann musst du dir solche Spieler wie Kone vornehmen. Wenn du dir den in den Sack steckst am Wochenende, dann weißt du, du hast eine große Waffe der Borussia schon mal von vornherein aus dem Spiel genommen.
Ja, auch da nochmal, wer sich das mal nochmal vor Augen führt, beispielsweise das zweite Tor der Borussia im Hinspiel, war genau so ein schöner Steckpass, durch die Zentrale durch, ja, fast wie mit einem warmen Messer durch die Butter. Auf das muss der VfB definitiv aufpassen, und auch das haben uns in den vergangenen Wochen gelehrt. Die Spiele, in denen der VfB dann erfolgreich war oder sich reingebissen hat, die wurden dann eben in dieser Zentrale entschieden. Wenn du da zweiter Sieger bist, wird es schwierig. Wenn du aber schaffst, da die Oberhand zu behalten, und deswegen ist das so wichtig, jemanden wie Kone in Schach zu halten, dann hast du eine Chance.
Und du hast natürlich, sag ich mal, Vorteile auf deiner Seite, die du unbedingt zum Tragen bringen musst gegen solche wankelmütigen Mannschaften wie Mönchengladbach. Du hast zum einen die Fans, die werden da sein. Das ist der berühmte 12. Mann, die werden die Mannschaft 90 plus X, was es auch kostet, nach vorne pushen in einer Art und Weise, wie man es wahrscheinlich in Stuttgart mittlerweile schon gewohnt ist, aber halt eben auswärts nicht allzu oft ja, oder in anderen Stadien vielleicht nicht ganz so in dieser Art und Weise sieht. Dann hast du das Thema Moral und Fitnesslevel. Ja, hinten raus weiß der VfB, wir können nochmal. Ich nochmal, Fabi Bredlow-Stimme. Ah da, steh auf, eine kriegt man noch. Ja, und dann hast du halt auch das Thema Zweikämpfe. Gladbach ist eine Mannschaft, der ziehst du darüber den Zahn. Ja. Ja, wenn du denen auf die Füße stellst, gerade so Leute wie Kone, dann haben die keinen Bock mehr. Dann werden die vielleicht auch wie Benzemaini übergriffig, ja, wandeln dann am Rande des Platzweises oder fliegen sogar. Und ich meine, das beweisen die Statistiken, der VfB Stuttgart ist nach dem FC Bayern München die zweikampfstärkste Mannschaft der Liga mit 51, irgendwas Prozent. Ja. Und in den letzten Spielen war es sogar noch besser, da haben sie bei 55, x Prozent, also fast 56% aller Zweikämpfe gewinnt der VfB. Er hat mit Mavropanos, mit Endo, mit Anton aber auch Spieler in seinen Reihen, die da Woche für Woche Bestleistung anbieten. Und das ist der Schlüssel gegen so eine Mannschaft wie Gladbach. Wenn du das denen in der ersten halben Stunde zeigst, hör zu, Jungs, heute hier unser Platz, unser Stadion, unser Spiel, ihr könnt eigentlich jetzt schon nach Hause fahren, dann wirst du dieses Spiel einsacken. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Und deswegen ist der VfB, ich wiederhole mich, in der Favoritenrolle.
Womit wir beim Personal des VfB wären, und es ist passiert. Es ist passiert.
Wochenlang haben wir drauf gewartet. Ja.
Ja, Hiroki Ito hat sich die 5. Gelbe geholt in Augsburg und ist dementsprechend gesperrt gegen Borussia Mönchengladbach. Aber wir haben es ja vorher schon angesprochen, Dinos Mavropanos kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurück. Insoweit dürfte sich eine Abwehrreihe, finde ich, ergeben, wie eben im Heimspiel gegen Dortmund, zumindest eben bis zum Platzverweis.
Ja, du hast eigentlich zwei Modelle, die du fahren kannst. Weil, ich meine, Sagadou halt weiterhin spielt wie Sagadou. Das heißt, er hat in jedem Spiel hat er einfach einen drin, der und in, sag ich mal, ohne jetzt en Detail durchzureiten, aber gefühlt in den Spielen, wo er spielt, hat er bei jedem Gegentor auch seine Aktien irgendwo. Ja? Und das heißt, du könntest auf Viererkette switchen, wenn du sagst, Sosa links, Wagnermann rechts, und du spielst mit Anton und Mavropanos in der Mitte zentral. Ich glaube aber, dass der Sportskamerad Hoeneß seinem Grund System treu bleibt, das heißt Dreierkette, und damit, ja, hast du recht, Ito wird durch Mavropanos ersetzt. Ansonsten ändert sich vielleicht in der Positionierung was. Das heißt, der Sagadou rutscht nach links, Anton zentral, Mavropanos nimmt die rechte Position der Dreierkette hinten. Aber ansonsten erwarte ich das eigentlich auch.
Und dass der VfB das In-Game auch noch theoretisch anpassen und adaptieren kann, das wissen wir jetzt auch seit ein paar Wochen. Das heißt, auch da kann es durchaus sein, dass sich dann während des Spiels...
Ja, und ich meine, was man halt auch, finde ich, also die Leute verwechseln, finde ich, erstmal ganz oft System mit Taktik. Ja. Und dann selbst Taktik hin oder her. Wir reden jetzt hier gerade die ganze Zeit über Systemdinge, aber auch selbst Taktik hin oder her, die ist die ist, ich will nicht sagen obsolet, aber sie ist sekundär zu behandeln, weil dem VfB unter Hoeneß geht es halt echt darum, gewisse Prinzipien auf den Platz zu bringen, ja, das heißt eine defensive Kompaktheit, ja, darzustellen, die Ketten stehen enger, die Doppelsechs ist wieder da plötzlich, ja, mit Endo Karasor. Dann hast du diesen starken Flügelfokus. Wir haben letzte Woche es runtergebetet, wie viele Tore? Glaube ich, 4 von 6 der letzten Tore. Augsburg jetzt mal ausgenommen, aber auch da war es gefühlt irgendwo eine Flanke, wenn sie auch nicht von außen kam. Vielen über Hereingaben, ja, und diese Dinge, die wirst du auch gegen Gladbach wiedersehen, ja, auch weil Gladbach da jetzt nicht unbedingt die Stärke hat auf den Außenbahnen, ja, insofern, und das meine ich mit Prinzipien, die Hoeneß sehr schätzt und von seiner Mannschaft fordert. Und ich habe die Tage, wie gesagt, das Training gesehen. Das war ein Traum. Ja. Fritz-Walter-Wetter, Bindfäden kamen vom Himmel. Der VfB hatte erstmals in dieser Saison, glaube ich, alle Spieler zur Verfügung. Ja. Niemand hatte Wehwehchen, keiner hatte Kopfweh, niemand hat sich den Nagel eingerissen, keiner war verletzt in schwererer Manier. Da ging es richtig hoch her auf dem Platz. Und natürlich bei diesem Wetter, ja, da musst du ja eigentlich als Trainer gar nichts machen. Da wirst du den Ball in die Mitte, sagst, hey, wir haben ein Spielfeld, das reduziere ich oder erweitere ich, wie ich Lust habe. Ich gebe euch ein paar Provokationsregeln. Ihr dürft nur 2 Ballkontakte oder ihr müsst der erste Pass muss nach vorne gespielt werden, solche Sachen. Und dann ab dafür. Und genau so war's. Ja, du hast richtig Spielfreude, Energie gesehen. So wie die Woche davor, als ich unten war, eigentlich auch. Nur halt noch mit dem Bonus, dass es halt geschifft hat, wie es auch auf Deutsch gesagt. Ja, das ist für Fußballer, ist das geil. Also ich wäre am liebsten selber auf dem Platz gestanden. Mir wär's da.
Ich hör's nicht
wohler gewesen als draußen mit dem Schirm. Ja. Also da hätte ich natürlich nur eine Minute durchhalten können, ja, mit meinem Konditionslevel, aber ich wäre deutlich lieber auf dem Platz gestanden.
Ein Philipp Meisel mag so ein Wetter, nicht so wie ich, der alte Schönwetterfußballer, das ist schon klar. Nee, man hört's raus und man hört vor allem auch raus, dass die Jungs einfach Bock haben und dass die Freude wieder da ist, und das ist das Allerwichtigste. Der Chronistenpflicht halber müssen wir noch erwähnen, ja, Ito ist jetzt gesperrt, es gibt 2 andere Spieler, denen Gelbsperren drohen. Das sind einmal Atakan Karasor, der steht bei 9 gelben Karten, ja, und Silas steht bei 4. Also die beiden wären gefährdet für, Achtung, sollte es da eine gelbe Karte geben, dann eben für das Spiel bei der Hertha. Und nicht etwa, damit das auch klar ist, für das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt, denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber trotzdem sprechen wir jetzt darüber, weil wenn der VfB schon mal im Pokal-Halbfinale ist, dann ist das ein Ding, Philipp, ne?
Das ist richtig, und ich glaube, jeder, der nicht gerade unter 10 Jahre alt ist, erinnert sich noch gut an das letzte Halbfinale in Stuttgart.
Ja.
Ich meine, da kriege ich Gänsehaut nur beim Gedanken dran. Diese finale Choreo, die durchs Stadion gewandert ist, ja, der unfassbare Support, der Sieg gegen Freiburg, sag ich mal, Landesduell auch noch, ja, und diese Atmosphäre, dieser Vibe, der da geherrscht hat, so dieses, hey, heute machen, das war ja auch unter Labbadia damals, da war es ja auch so, so mittel irgendwie gespielt, ja, nicht ganz so weit hinten drin gestanden, aber trotzdem war die Grundtendenz, wie so oft in Stuttgart, eher, es ist kompliziert, sagen wir es mal so, ja, und dann kommt dieser Sieg gegen Freiburg, der einen Stimmungsaufheller, Brustlöser, nenn es wie du es willst, dargestellt hat, der natürlich dann vielleicht einiges zum Besseren gewendet hat. Und das kann das Spiel am Mittwoch in Stuttgart eben auch sein, ja, so ein Brustlöser.
Ich kann sogar den Bogen noch weiter zurückspannen zu ganz anderen, viel erfolgreicheren Zeiten. 2007, als der VfB am Ende Meister geworden ist, der Zeitpunkt, von dem der VfB an einfach plötzlich alles, was ihm vor die Flinte gekommen ist, geschlagen hat und besiegt hat, das ging los mit dem Pokalhalbfinale in Wolfsburg damals. Ja. Da hatte der VfB, Halbfinale in Wolfsburg, 1-0, Toni da Silva Freistoß, wenn ich richtig bin. Das war der Einzug dann ins Pokalfinale 2007. Und von da an hat der VfB einfach in der Liga alles gewonnen. Da gab es ein 1-0 bei Schalke, da haben sie verloren, 7 Punkte Rückstand gehabt und dann ging's ab. Das heißt, dieses Spiel, so ein Pokalspiel, kann dir einfach auch massiven Schwung geben dann für die nächsten Wochen in der Bundesliga. Ja, das musst du mitnehmen. Und trotzdem natürlich, das, wie schon vorher gesagt, das eine hat mit dem anderen direkt nichts zu tun, aber es ist einfach wunderbar. Wenn mich einer gefragt hätte, als ich irgendwann Mitte August im Rudolf-Habig-Stadion in Dresden saß und mir angeschaut habe, wie der VfB durch ein Tor übrigens von Darko Churlinov die zweite Runde erreicht hat, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir ein paar Monate später, Ende April, Anfang Mai, da sitzen und über ein VfB-Halbfinale zu Hause gegen Eintracht Frankfurt reden. Das ist doch geil.
Absolut, absolut, absolut. Bevor wir noch weiter uns ein paar Themen widmen rund ums Spiel, lassen wir erstmal den Felix wieder zu Wort kommen, der auch da natürlich geschaut hat, dass er sich ein paar Zahlen, Daten, Fakten zum Duell gegen die Adler rausgesucht hat. Bitteschön, Felix.
Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga definitiv in einer Formkrise. In der Rückrundentabelle belegen sie Platz 14 bisher und haben nur 2 Punkte mehr geholt als der VfB Stuttgart. Der Heimrekord gegen Frankfurt ist positiv, zuletzt lief es allerdings etwas schlechter. Letzter Heimsieg für den VfB ist hier 5 Spiele her. Im DFB-Pokal spielte der VfB bisher 3-mal gegen die Eintracht, 2-mal davon zu Hause. Beide Spiele in den Jahren 1980 und 1998 gewannen die Schwaben mit 3-2. Wie auch die Gladbacher haben die Frankfurter ein Top-Sturm-Duo. Kolo Muani und Kamada trafen zusammen 20 Mal in der Bundesliga. Muani ist an 26,5% der Tore beteiligt und der Topscorer der Liga mit 13 Toren und 10 Vorlagen. Auch im DFB-Pokal lieferte das französische Sturmtalent bisher ab. 5 Tore und 2 Vorlagen stehen hier zu Buche. Mario Götze ist mit 5 der beste Vorlagengeber im Pokal. Kevin Trapp und Fabian Breblo blieben beide 3-mal ohne Gegentor. Preto damit sogar in jedem seiner Pokalspiele in dieser Saison. Beim Eigentor von Mafropanos in Paderborn stand Florian Müller noch im Tor. Der Weg von Eintracht Frankfurt ins Halbfinale, 0-4 in Magdeburg, 0-2 bei Stuttgarter Kickers, 4-2 gegen Darmstadt und 2-0 gegen Union Berlin. Der Weg des VfB Stuttgart, 0-1 in Dresden, 6-0 gegen Bielefeld, 1-2 in Paderborn und 0-1 in Nürnberg. Die Eintracht ist also der erste Bundesliga-Gegner für die Schwaben in dieser Pokalsaison. Klar, Frankfurt ist durchaus als das beste Los anzusehen, dazu ist es ein Heimspiel für den VfB. In anderen Partie stehen sich ja die Pokalverlisten aus letzter Saison gegenüber. Doch der Pokal schafft seine eigenen Gesetze und dies vor allem auch bei der Eintracht. Frankfurt ist in den letzten Jahren zu einer Pokalmannschaft geworden. 2018 gewann sie den Pokal, 2022 gar die Europa League. 2020 standen sie im Pokal zuletzt im Halbfinale, davor war das 2007 der Fall. Im Finale standen sie 2017 und davor im Jahr 2006. Die letzten beiden Male, die der VfB im Halbfinale stand, zogen die Schwaben auch ins Finale ein. Das war 2007 und 2013 der Fall. 2001 schied man zuletzt im Halbfinale des Pokals aus. Gewonnen hat die Eintracht den Pokal 5-mal und der VfB Stuttgart 3-mal.
Endlich wieder Festabend in Bad Cannstatt. Ja, das wird ein Träumchen. Und ich kann jetzt schon jedem gratulieren, der da drin ist. Egal, wie es ausgeht, weil das einfach ein Top-Abend sein wird.
Wichtiger Punkt, Philipp. Ja. Egal, wie es ausgeht.
Ja, und eine Sache noch, auch da wieder Chronistenpflicht. Ihr findet natürlich in der App zu diesem Wahnsinnswochenende mit Pokal und Ligaspiel und Vasen und S-Bahn-Ausfälle und Bahnhöfe gesperrt und
Helene Fischer
und fettes Brot und TVB spielt und was weiß ich denn noch alles. Alle Informationen bei uns in der App und auf den Seiten, wie ihr fahren müsst, wie ihr hinkommt, was zu erwarten ist, wo der größte Verkehrsknoten sich nicht mehr aufzulösen droht und so weiter und so fort. Ich würde aber gerne nochmal zurückkehren zu der Eintracht aus Frankfurt, die ich ähnlich wie Gladbach in ihrer aktuellen Verfassung für eine durchaus schlagbare Mannschaft halte. Ja? Nämlich zu unseren berüchtigten Players to watch. Christian, wen hast du aufgeschrieben?
Ich habe mir einen Spieler rausgesucht, der qua Historie schon bei solchen großen Fußballspielen auf die Szene tritt. Und das ist Mario Götze, über den wir, finde ich, über den wenig geredet wird. Also aus Frankfurter Sicht wird viel über Kolo Muani geredet, über Kevin Trapp, über Rode meinetwegen. Mario Götze ist einfach da und hat sich wieder ein Stück weit selbst gefunden. Und das freut mich wahnsinnig, weil jeder weiß um seine Karriere, wie das losging, unglaublich gehypt in jungen Jahren, Dortmund, Bayern, Deutschland zum Weltmeister geschossen. Und da kann man schon, da kann es auch Karriereknicks geben, das kann auch richtig den Bach runtergehen. Und dass aber Mario Götze dann über den Umweg Eindhoven es wieder in die Bundesliga geschafft hat und da zu einer Größe zu werden und einer, der einfach solche Momente hat, die hast du als Spieler, das kannst du nicht lernen. Und er ist einer, der hat sowas und deswegen gilt es auf sowas zu achten. Ich erinnere da beispielsweise eben auch an viele Europapokalabende, aber auch ans Pokalviertelfinale. Da hat die Eintracht 2-0 ohne Probleme gegen Union zu Hause gewonnen. Die beiden Tore hat Kolo Muani geschossen, aber es waren Geistesblitze von Mario Götze, die dafür gesorgt haben, dass er überhaupt in diese Position gekommen ist. Ja, ein Spieler, den ich mag solche Spieler und das ist trotzdem genau so ein Typ, auf den es aufzupassen gilt. Und dann gebe ich dir gleich das Wort, auch wenn sozusagen der Anti-Götze, den würde ich auch gerne noch erwähnen, und das ist eben jener Rode, weil er einfach auch dem VfB zuletzt sehr viele Probleme bereitet hat. In beiden Ligaspielen dieser Saison war er einer der besten Frankfurter Spieler. Das heißt, der VfB muss, finde ich, den Spagat hinkriegen aus dem der Eintracht das Arbeitsame wegzunehmen in Person von Rode und aber gleichzeitig auch das Spielerische, das ein Stück weit Geniale wegzunehmen in Person von Götze, und das wird nicht so einfach. Philipp, wen hast du ausgesucht?
Ich habe mir den Sportskameraden Ebimbe aufgeschrieben, ja, weil der nämlich einer ist, der keine dieser Kategorien erfüllt, die du gerade runtergebetet hast, nämlich den kennt so gut wie keiner.
Ja.
Der ist so ein bisschen die große Unbekannte, spielt gerade relativ viel, weil eben Kamada den Verein verlassen wird und auch weil Lindström, glaube ich, ist verletzt, nicht kann, aber der kommt auch aus dieser PSG-Jugend, wie so viele, wie Tanguy Coulibaly beispielsweise beim VfB, und der kann ein Faktor werden, weil er halt in der Lage dazu ist, technisch Spiele zu entscheiden, ist aber noch ganz jung, glaube ich, auch erst 20 Jahre alt, und demzufolge hat er eben auch Wellentäler in seinem Spiel. Ich finde ihn trotzdem gerade so eine interessante Komponente, denn aus der Not gedrungen setzt Glasner auf ihn und er macht gute Spiele und Spiele, die so ein bisschen auch zeigen, was da noch kommen könnte. Hm. Ja, und gerade wenn man auf so Mannschaften trifft, die man aus der Liga eigentlich gut kennt, ist es meistens für eine Truppe immer ein Faktor, wenn da so ein, zwei Spieler plötzlich auftauchen, die man so nicht so gut kennt. Ja, man weiß, wie Götze spielt. Man weiß, was Kolo Muani zu leisten imstande ist. Man weiß, dass Kevin Trapp ein paar Bälle halten kann. Aber was Ebimbe irgendwie zu leisten imstande ist, das kann man nicht so genau einordnen, weiß es nicht so genau. Und das macht dann vielleicht einen Unterschied am Spieltag. Und deswegen habe ich mir den jungen Mann aufgeschrieben.
Spannend, definitiv, generell spannende Mannschaft. Was ich noch gerne sagen würde zu dem Spiel, und das wäre so ein bisschen, sag ich mal, die kommunikative Lesart, mit der du in die Partie reingehen musst. Wir haben es gerade schon ein bisschen angedeutet und gesagt, das wird ein toller Abend, egal wie es ausgeht. Und genau damit sollte der VfB reingehen. Spielerisch, aber ich finde auch kommunikativ, denn wir müssen immer noch die Kirche im Dorf lassen. Und genauso würde ich das, wenn ich beim VfB was zu sagen hätte, auch kommunizieren. Eintracht Frankfurt ist der klare Favorit in diesem Halbfinale. Die sind Achter, meine ich, in der Bundesliga, der VfB ist 16. Die sind vor allem eine ausgewiesene, seit Jahren schon ausgewiesene Cup-Mannschaft. Also die wissen das schon seit Jahren, wie es ist, die Liga am Ende schleifen zu lassen. Deswegen so ein 4-0 in Dortmund ist völliges Muster ohne Wert. Die lassen in der Liga schleifen und sind dann da im DFB-Pokal, in der Euroleague. Und die wissen ganz genau, dass sie nur noch über diesen DFB-Pokal, wenn sie den gewinnen, ihre Liga retten, ihre Saison retten und nach Europa einziehen können. Das heißt, der Druck bei diesem Spiel liegt komplett bei Eintracht Frankfurt und wirklich, wirklich, das meine ich so, zu 0,0% beim VfB. Und genau so muss man das dann eben auch kommunizieren. Die Frankfurter wissen, wenn sie dieses Spiel in Stuttgart verlieren, ist ihre Saison faktisch im Eimer. Wenn der VfB im Halbfinale rausfliegt, war es trotzdem geil. Und genau das sollte man sich bewahren. Und dann noch ein Punkt, wenn wir schon so bei Turnieren und oder so Cup-Mannschaften sind, der VfB kann es natürlich so ein bisschen schaffen, so sagen wir mal dieses kroatische Muster zu verwenden. Denn die Kroaten haben bei den letzten Weltmeisterschaften immer davon gelebt, dass sie von ihren Gegnern unterschätzt wurden. Und ich bin mir sicher, und so hat es ja beispielsweise auch der Kicker getickert nach der Auslosung, Eintracht Frankfurt hat das vermeintlich leichteste Los bekommen. Keiner will Freiburg, keiner will Leipzig. Stuttgart ist sozusagen der Wunschgegner im Halbfinale. So, lass die mal das denken und dann lass die mal denken, dass Stuttgart der vermeintlich einfachste Gegner im Halbfinale ist, und dann schauen wir uns das mal an, was dabei rauskommt. Aber unterschätzt zu werden im Fußball, Philipp, ist nicht das Schlechteste.
Das würde ich an Sebastian Hoeneß Stelle einfach in die Kabinenwand tackern, diese Überschrift. Ja? Bevor es rausgeht, lest euch das nochmal durch und dann reicht es eigentlich schon an Motivation. Ja,
korrekt.
Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, Christian, außer vielleicht der Hinweis, dass ihr nächste Woche nicht nur eine Podcast-Folge bekommt mit dem großen Rückblick auf die beiden Spiele gegen Gladbach und gegen Frankfurt und dem Ausblick auf das Kracher-Duell in Berlin bei der Hertha. Nein, ihr bekommt schon am Mittwoch eine Folge. Und zwar eine ganz spezielle. Wir haben uns mit dem Brustring-Talk zusammengetan, VfB-Podcast, den ihr vielleicht kennt, und haben gemeinsam mit ihnen es geschafft, jemanden aus der Versenkung zu holen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, nein, aus Spanien hierher zu locken, der im vorletzten Europapokalfinale stand, das der VfB Stuttgart je bestritten hat, nämlich 1989. Am 3. Mai war das Hinspiel gegen den glorreichen SSC Neapel mit Diego Maradona in Neapel, und das ist Ari Hahn. Ja? Ari Hahn hat den VfB trainiert von 88 bis 90 und hat mit ihm es geschafft, in dieses Europapokalfinale einzuziehen. Wir haben eine Doppelfolge produziert mit dem nicht mehr ganz so jungen Mann, der ist jetzt auch schon 75, und haben über die Zeit damals gesprochen, über auch aktuelle Bezüge, über ja den VfB Stuttgart im Großen und Ganzen, haben eine Sendung aufgenommen, die in zwei Teile gesplittet sein wird, die an Anekdoten reich ist, sage ich jetzt mal. Die zweite Folge, das Rückspiel sozusagen, erlebt ihr dann, hört ihr dann am 17. Mai, als auch damals 89 das Rückspiel in Stuttgart war. Der VfB konnte leider diese beiden Spiele nicht für sich entscheiden, hat den Titel nicht gewonnen, aber trotzdem ist ein gutes Paket, was auf euch wartet. Das wird hoffentlich euch allen Spaß machen.
Hashtag Vorfreude, sage ich da. Nicht nur mit Blick auf diese beiden Folgen, sondern natürlich auch mit Blick auf das, was den VfB und seine Fans erwartet. Samstag gegen Gladbach, Mittwoch gegen Frankfurt. Wir freuen uns, ihr sicher auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ciao, ciao.
Podcast statt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.